здесь летит во все концы. Вы поверьте нам, отцы, будут новые победы, станут новые бойцы. И вновь продолжает собой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой и юный, октябрь впереди. И Ленин такой молодой и юный, октябрь впереди.
Hallo Internet. Herzlich willkommen bei der 16. Folge von Zartbitter, Podcast für politische Analysen. Wir sind wieder zu zweit, Konstantin und
Lucius.
Und heute geht es um Lenin. Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die wurden Traktoren.
Okay, also, ja. Worum geht es denn genau bei Lenin? Also,
es geht
der
nicht
ist schon tot,
um,
soweit
ja,
ich weiß.
Es geht nicht wirklich um Lenin, es geht um MLer. Oder wie nennen wir das?
Ich bin mir ein bisschen unsicher. Also, es gibt andere Begriffsalternativen, autoritäre Linke, dogmatische Linke. MLer hattest du jetzt schon vorgeschlagen, Stalinistinnen, Leninistinnen oder Neoleninistinnen. Sind es vielleicht auch eher Maoistinnen?
Was? Oder Maoistinnen?
Maoistinnen.
Es gibt auch noch den Begriff Stalinus.
Okay,
stimmt. Habe ich auch mal gehört.
Ja, das stimmt.
Neue K-Gruppen, auch ein möglicher Begriff. Es ist noch nicht so ganz klar, wie wir das nennen wollen, aber wir versuchen mal in der Folge rauszuarbeiten, wie man das am besten benennt. Vielleicht wird das irgendwann mal klarer. Vielleicht können wir uns dem Gegenstand so nähern. Es geht um Gruppen mit folgenden Namen. Ja, in dieser Folge werden auch Namen und Adressen aus dem linken Spektrum verraten. Bund der Kommunistinnen, revolutionärer Aufbau, Zusammenkämpfen, revolutionäre Zukunft, roter Aufbau, Perspektive Kommunismus, roter Bund, kommunistische Organisation, die, glaube ich, mittlerweile kommunistische Partei heißt.
Mhm.
Kommunistischer Aufbau, kämpfende Jugend, rote Jugend Deutschland, Young Struggle und Jugendwiderstand, den es zwar nicht mehr gibt, aber der mir auch noch in dem Zusammenhang eingefallen ist. Es geht um eine rote Flut, die Deutschland überrollt. Ihr hört schon in den Namen, ganz viel Rot, ganz viel Kommunismus, auch ganz viel Aufbau ist dabei. Es sind alles Gruppen mit leninistischer, stalinistischer, maoistischer Ausrichtung oder zumindest mal mit einer solchen Rhetorik, um die es heute gehen soll. Wobei jetzt die Bezeichnung maoistisch-leninistisch muss man wahrscheinlich mit ein bisschen Vorsicht genießen, weil das ja nicht die originären maoistischen Gruppierungen sind, sondern halt neue Gruppen, die in den letzten Jahren entstanden sind in Deutschland, die natürlich unter ganz anderen Bedingungen agieren als jetzt die maoistische Partei in China oder, keine Ahnung, irgendwelche Naxaliten in Indien. Insofern Gruppen, die sich als maoistisch verstehen, vielleicht könnte man es so sagen. Und die zumindest mal mich sehr stark an K-Gruppen erinnern. Also K-Gruppen waren Gruppen aus den 70er Jahren, die in Deutschland entstanden sind. Und die K-Gruppen heißen, weil sie alle versucht haben, die Kommunistische Partei wieder aufzubauen oder für sich in Anspruch genommen haben, dass die schon die Kommunistische Partei sind. Und oft auch maoistische Gruppen waren. Und genau, wenn der proletarische Revolution nach dem Zusammenbruch der Studentenbewegung versucht haben, sich zu engagieren. Um solche Gruppen soll es heute gehen und neue K-Gruppen, weil es eben neue Gruppen sind. Nicht mehr die alten Gruppen, von denen es ja auch immer noch welche gibt. Also die MLPD ist ja zum Beispiel aus dem, ich glaube, Kommunistischen Bund Westdeutschland oder sowas.
Nein,
entstanden.
Die waren was Eigenes, ziemlich sicher.
Also die waren auf jeden Fall auch früher so eine K-Gruppe und wurden dann zu der MLPD. So viel weiß ich. Oder, keine Ahnung, der Gegenstandpunkt, der sich aus der marxistischen Gruppe entwickelt hat, die ich auch zu den K-Gruppen zählen würde. Es gibt immer noch teilweise diese alten K-Gruppen, aber es gibt jetzt auch diese neuen. Und um die soll es heute gehen. Natürlich sind die Gruppen nicht alle gleich, haben so unterschiedliche Strukturen, auch eine unterschiedliche politische Ausrichtungen treten unterschiedlich auf in der Öffentlichkeit, aber ich glaube schon, dass die auch was Gemeinsames haben und darum soll es heute gehen. Was kann man noch dazu sagen? Vielleicht was ein bisschen was zu den Themenschwerpunkten der Gruppen. Ich habe mich ein bisschen im Internet auf den Internetseiten informiert und ein paar Sachen mir rausgeschrieben. Also auf jeden Fall geht es ganz oft und ganz viel um so Antifa und Anti-Ra-Sachen. Antimilitarismus ist ein ganz großes Ding, natürlich seit dem Ukraine-Krieg und auch seit dem Krieg in Gaza. Anti-Imperialismus und internationale Solidarität, generell ein großes Ding, also vor allem auf Palästina bezogen in den letzten Jahren, aber auch Solidarität mit irgendwelchen anderen Bewegungen auf der Welt. Wird ganz viel propagiert mit der Revolution auf den Philippinen und solche Geschichten. Ist auch ein großes Ding. Dann in letzter Zeit müssen auch solche Gruppierungen mit der Zeit gehen. Also spielt auch das Thema Frauenbefreiung, sage ich jetzt mal, Frauengleichstellung, Feminismus eine große Rolle. Auch mit so einem Dreh, das ist jetzt so ein proletarischer Feminismus, der konsequenter ist als der bürgerliche Feminismus. Und erst wenn man die Revolution macht, wird dann wirklich Feminismus verwirklicht und sowas. Wobei, also das ist wahrscheinlich so ein bisschen eine oberflächliche Betrachtung von mir. Ich würde auch sagen, dass die solche Gruppierungen eher so ein bisschen weg von so ganz liberal, ich sag jetzt mal woken, queer-feministischen Positionen gehen und eher auf sowas ein bisschen traditionellere feministische Positionen vertreten. Also zum Beispiel habe ich den Eindruck, dass die sich viel öfter so gegen Prostitution aussprechen und diesen ganzen Diskurs über Prostitution und Sexarbeit da eine ziemlich eindeutige Position einnehmen und immer von Frauenkampftag, also öfter von Frauenkampftag sprechen, als jetzt von irgendwie queer und sowas. Dann natürlich das Thema Antikapitalismus, das Thema kommunistische Theorie und Geschichte, also dass man sich mit irgendwelche Gedenktage macht und an kommunistische Widerstandskämpfer, Kämpferinnen erinnert oder Stalin liest oder Vorträge zum Thema russische Revolution macht und sowas. Und in letzter Zeit auch das Thema Klima wurde auch von diesen Gruppen entdeckt. Genau. Was machen die Gruppen so in der Praxis? Die machen ganz viele Aktionen. Die organisieren alle möglichen Kundgebungen, Demos, sprayen irgendwelches Zeug überall hin. Viele von diesen Gruppen geben eine eigene Zeitung raus. Das ist ja eine ganz große Tradition in der ML-Bewegung. Seit dem Buch Was tun von Lenin weiß jeder, dass eine kommunistische Partei eine eigene Zeitung braucht. Und das machen auch diese Gruppen. Dann machen die ganz viele Veranstaltungen, irgendwelche Konferenzen, Schulungen, machen ziemlich viel auf Social Media und finde ich auch mittlerweile auch ziemlich professionell. Also es sieht echt gut aus, so was die Sharepics angeht, wie die aussehen. Sind auf YouTube vertreten, auf Instagram, haben eigene Podcasts, machen teilweise zumindest mal Stadtteilarbeit, also dass man so in irgendeinem Stadtteil ein eigenes linkes Zentrum gründet und versucht, in den Stadtteil einzuwirken mit entsprechenden Aktionen wie FOKÖ, KÜFA, müsste man. Aber bei denen vielleicht FOKÖ eher.
Ich glaube auch.
Genau. Und oft machen sie, ich würde es jetzt mal mit Bündnisarbeit bezeichnen, also man geht in verschiedene Bündnisse, die sich mit verschiedenen Themen beschäftigen und versucht da halt mitzuwirken und seine Positionen reinzubringen. Man muss vielleicht auch beim Thema Bündnisarbeit sagen, es gibt auch, sag jetzt mal, Vorfeldorganisationen von solchen Gruppierungen, also diverse Bündnisse, Komitees, irgendwelche offenen Treffen gegen dies und das, gegen Faschismus, gegen Klimawandel und gegen Militarisierung. Wobei manchmal auch klar ist, welche Gruppen quasi dahinter stecken. Manchmal ist, finde ich, auch unklar. Und ich glaube, dass da diese Bündnisarbeit eben dazu dient, mehr Mitglieder für die eigene Gruppe zu bekommen und die eigenen Positionen zu verbreiten.
Vielleicht sollte man noch anmerken, dass in diesen bei diesen offenen Treffs, dass da nicht alle Leute da sozusagen auf Linie sind. Also das ist tatsächlich relativ divers, was da vertreten wird, beziehungsweise die Leute, die da reingehen. Also dadurch, dass es offene Treffs sind, können da Leute erstmal einfach so mitmachen. Es gibt ein niedrigschwelliges Beteiligungsangebot Und es ist nicht so, dass man jetzt alle Leute in diesen offenen Vorfeldorganisationen jetzt irgendwie so sagen kann, okay, die sind dieser Gruppe zuzurechnen, beziehungsweise zum Teil ist denen das mutmaßlich auch nicht bewusst. Und es ist auch ein bisschen schwierig von außen zu durchschauen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass alle offenen Treffs, die so heißen, zwingend irgendwie einer von diesen neuen K-Gruppen zuzurechnen sind, aber ein Teil nutzt das auf jeden Fall auch so. Also ein Teil sind Vorfeldorganisationen, bei anderen, da weiß ich es schlicht und ergreifend nicht.
Ja, genau, das wollte ich auch nicht so, dass das so rüberkommt, dass jetzt alle offenen Treffs von irgendwelchen finsteren kommunistischen Gruppen gesteuert werden. Und manchmal ist das, wie du sagst, einfach nicht klar und vielleicht auch den Beteiligten nicht klar, was da genau läuft. Oder manchmal ist es auch eher, ist es ja auch nicht so, dass die quasi formell jetzt irgendwie dazugehören, sondern manchmal gibt es vielleicht so einen kleinen, harten Kern von Aktivisten, die ganz viel machen und die gehören dann oft in so eine Gruppe eigentlich. Hm. Und das heißt ja dann nicht, dass das offene Treffen dann automatisch auch zu irgendwie so einer Gruppierung zuzurechnen ist. Aber im Prinzip, finde ich, kann man sagen, dass die Gründung von solchen Vorfeldorganisationen ja auch so ein klassischer Move ist aus der alten K-Gruppenbewegung, aber auch generell aus der, von der kommunistischen Bewegung und so. Also, was kann man noch über die Gruppen sagen? Was mir jetzt noch so aufgefallen ist, dass oft ein junges Publikum adressiert wird. Also manche von diesen Gruppen, also manche von den Namen von den Gruppen, die ich vorher vorgelesen habe, haben ja schon das Wort Jugend in sich, so wie die Rote Jugend oder der Jugendwiderstand. Ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht das primäre Ziel dieser Gruppen. Die streben ja so eine proletarische Revolution an und wollen natürlich das Proletariat ansprechen, aber natürlich sind die Jugendlichen für die Art von dieser Politik eher empfänglicher. Also, dass man dann irgendwie nachts irgendwas sprayen geht, das macht ja ein normaler Industriearbeiter oder Arbeiterin eher nicht. Insofern ist es auch kein Wunder, dass da die Jugend angesprochen wird. Ich vermute auch mal, dass die meisten Mitglieder recht jung sind und wahrscheinlich so die erfahrenen Genossen schon älter sind, vielleicht in unserem Alter, aber die meisten dürften recht jung sein.
Ich glaube aber, dass bei Jugendlichen einmal nochmal verstärkt, dass also solche Aktionsangebote, dass das so männlich sozialisierte Jugendliche nochmal stärker reizt. Also, ne, das heißt jetzt nicht nur, aber dass das halt so in so einer männlichen Adoleszenzphase, sage ich jetzt mal, interessanter ist. Ich erinnere mich zumindest an meine Adoleszenzphase, wo man halt auch so gerne mal ein paar Sachen macht, die vielleicht nicht immer ganz legal waren, eben wie zum Beispiel Sprayen oder sowas. Und ich habe immer noch den Eindruck, neben vielleicht so eher anpolitisierten Jugendlichen fischt man vor allen Dingen trotzdem, auch wenn man den Anspruch hat, über Szene hinauszugehen und Szene und Subkultur zu verlassen, fischt man letztendlich doch eher innerhalb von der linken Szene. Aber du kannst mir gerne widersprechen, aber ich habe so den Eindruck, okay, das sind irgendwie so dann, was weiß ich, in den Hochschulstädten sind das doch eher quasi linke Jugendliche, die da halt dann dahin gehen. Also das ist gar, und ich vermute mal, dass es jetzt auch nicht unbedingt ein Querschnitt ist durch die Bevölkerung, sondern dass dann halt irgendwie so Gymnasiastinnen häufiger zu finden sind als andere Schulformen. Aber du kannst mir gerne widersprechen, wenn du also andere Beobachtungen gemacht hast.
Kann ich dir eigentlich nicht so wirklich widersprechen, weil ich es einfach nicht weiß. Genau, ich würde sowas vermuten, vielleicht gibt es auch Ausnahmefälle. Also ich meine, solche sehr stark aktionsorientierten Gruppierungen wie der Jugendwiderstand, den es nicht mehr gibt, aber man kann darüber noch im Internet nachlesen, die sind ja als eine, ich sag jetzt mal, eine trotzkistische Organisation, nee, ich glaube eine andere maoistische Organisation hat mal deren Auftreten als ekelerregenden Chauvinismus und eine patriarchale Lumpenattitüde bezeichnet. Also es waren ja so junge Männer, glaube ich, eher so Unterschichtenmänner, die das geil fanden, da so in das Viertel für sich zu reklamieren und irgendwie alle anderen zu drangsalieren und teilweise auch zu verprügeln. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das quasi so die typischen Bürgerkids mit Gymnasiumsabschluss waren, würde ich vermuten eher nicht. Aber in anderen Gruppen mag das natürlich anders sein und das ist vielleicht eher so ein höherschichtigeres Publikum unterwegs.
Und es wäre so auch eine Analogie oder eine Gemeinsamkeit, die sie mit den alten K-Gruppen gemeinsam hätten. Weil da war es auch so, dass halt das vor allen Dingen AkademikerInnen waren. Und es war ja so auch immer dieser komische Widerspruch. Wir wollen Klassenkampf, das Proletariat ist unser revolutionäres Subjekt, aber wir selbst sind gar nicht, kommen gar nicht aus den Arbeiterfamilien, sondern die hatten dann, also es war immer so, das war so in der Theorie mochte man Arbeiter, in der Praxis hatte man relativ wenig mit ihnen zu tun und die hatten so ein bisschen Seltenheitswert in vielen K-Gruppen. Also es gab auch Ausnahmen, aber dadurch gab es auch, glaube ich, manchmal so eine Art von Minderwertigkeitskomplex, blöd gesagt, weil man halt selber gar nicht so, also man hatte halt, man gehörte gar nicht zum revolutionären Subjekt. Und das war ein Makel, zumindest in ihrer Sicht. Ja.
Ja, das stimmt. Zu den Zielgruppen kann man vielleicht noch sagen, dass, also vielleicht auch ein bisschen im Gegensatz zu den alten K-Gruppen, diese neuen Gruppen auf jeden Fall viel stärker Frauen und auch Migrantinnen adressieren und auch deren Probleme viel stärker ansprechen. Und ich glaube, das spiegelt sich auch in der Anhängerschaft oder in der Mitgliedschaft wider, dass in diesen Gruppen viel mehr Frauen und auch an aktiven Positionen dabei sind und auch Migrantinnen als jetzt in diesen 70er Jahren alten, sag ich jetzt mal, Kartoffelngruppen, K-Gruppen in dem Sinne. Manche von diesen Gruppen, und das ist vielleicht auch ganz interessant, du hast es ja schon ein bisschen so angedeutet, es gibt zwar oft das Bestreben, so die linke Subkultur zu verlassen oder die Szene zu verlassen. Man versucht, so eine eigene Subkultur, eine eigene Szene, so eine proletarisch-kämpferische Szene aufzubauen. Also einige von diesen Gruppen sind auch in diesen subkulturellen Bereichen unterwegs, haben so eigene Sportgruppen. Ist natürlich da der Kampfsport besonders wichtig, weil man halt kämpft gegen den Kapitalismus. Oder auch so, keine Ahnung, eigene Mitglieder, die dann so rappen und auf YouTube so Klassenkampf-Rap halt veröffentlichen, wo dann auch klar sind, dass die halt einer bestimmten roten Gruppe dazu gehören. Manche haben auch so eigene, ich weiß nicht, autonome Zentren, kann man da jetzt nicht dazu sagen, aber so
linke,
genau, Zentren. Eigene linke Zentren. Diese Jugendgruppierungen sind schon auch so, ja, in diesem kulturellen Bereich manchmal auch so unterwegs, dass sie so Straight Edge propagieren und irgendwie den Sober Oktober und man soll keine Drogen nehmen und nichts trinken und sich nicht dem Hedonismus hingeben, weil das halt dem Kampf abträglich ist und solche Sachen. Ich glaube tatsächlich so meine erste bewusste Begegnung war schon der Jugendwiderstand. Ich habe, weil darüber halt so berichtet wurde, überregional, die waren ja in Berlin. Aber man hat als Linke schon davon mitbekommen, weil die halt irgendwie andere Linke verprügelt haben oder auch manchmal Leute, die sie so als Juden identifiziert haben, glaube ich.
Also tatsächlich, also ich würde jetzt nicht sagen, es war die erste von diesen neuen K-Gruppen, die mir über den Weg gelaufen ist, aber man hat innerhalb von so einer linken bis linksradikalen Szene davon wahrgenommen, weil die sich, glaube ich, so, also es gab nicht an den, ich sag mal, innerlinken Waffenstillstand gehalten haben in Berlin. Also es haben mir jedenfalls immer so BerlinerInnen erzählt, dass die gesagt haben, ja, es gibt natürlich auch hier so häufig so eine Zweiteilung der Szene, also so antinational, antideutsch auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt eher die Anti-Ims, was ja so klassisch zu der Zeit auch war. Und man hat hart diskutiert, aber man hat sich jetzt, ist sich nicht irgendwie direkt angegangen. Also natürlich sind auch mal Sachen eskaliert oder sowas, aber es war jetzt nicht irgendwie eine Strategie oder eine Taktik, dass man halt direkt irgendwie so andere Linke angreift. Und diesen innerlinken Waffenstillstand, den es wohl auch in Berlin gab, den haben die halt immer wieder gebrochen. Deswegen hat das so für Aufsehen gesorgt. Und es gab dann irgendwann, das aber auch relativ verspätet, dass so die etablierten Medien auch drüber berichtet haben. Weil es gab so eine richtige Doku und das war jetzt nicht irgendwie so, was weiß ich, bei Indie Media veröffentlicht, guck mal, das sind die autoritären Linken, sondern es gab so, da wurde es auch einem, ich sag mal, bürgerlichen Publikum präsentiert, welche Auswüchse es innerhalb von der linken Szene gibt. Und ich erinnere mich auch, dass zum Beispiel ein Freund von mir von denen bedroht worden ist. Also es war jetzt, war auch was, wo man dann auch, wo Bekannte oder Freunde, Freundinnen von betroffen waren. Genauso wie jetzt auch mir erzählt worden ist, dass ein Freund in Leipzig halt oder ein Bekannter ist vielleicht besser, auch von so einer roten Gruppe bedroht worden ist. Wo ich auch so dachte, okay, da kommt halt was wieder, was sich schon mal beim Jugendwiderstand so geäußert hat.
Mhm. Genau, ich würde jetzt auch tatsächlich nicht sagen, dass der Jugendwiderstand wirklich repräsentativ für diese ganze Bewegung steht. Der ist mir halt damals so aufgefallen, weil, wie du sagst, es wurde überregional berichtet und das so ein bisschen auch ein Kuriosum war, fand ich, in der Berichterstattung. Und deswegen ist es mir damals aufgefallen, wo ich, glaube ich, das erste Mal dachte, ja, es gibt so eine eigene Kategorie fast schon von Gruppen. Das heißt jetzt nicht, dass alle diese ML-Gruppen oder die neuen K-Gruppen, dass die alle so Prügelgruppen sind oder so, natürlich nicht. Aber das war so meine erste Begegnung und seitdem habe ich, glaube ich, auch einfach mehr darauf geachtet, auf solche Gruppierungen, und die sind mir mehr aufgefallen. Ich habe den Eindruck, dass es mehr davon gibt, also dass es einfach zugenommen hat in den letzten Jahren, aber ich kann es natürlich jetzt auch nicht irgendwie statistisch belegen oder so oder an den Mitgliederzahlen nachweisen. Ich habe ein bisschen recherchiert im Internet, aber keine Zahlen dazu gefunden. Aber mein persönlicher Eindruck wäre, dass es schon einfach zugenommen hat mit der Zeit. Und es hat mich auch gewundert, dass ich so viele Gruppen jetzt gefunden habe bei meiner Internetrecherche, weil es schon mittlerweile einige gibt, die auch nicht nur in einer Stadt sind, wie das früher oft der Fall war und die auch beim Jugendwiderstand der Fall war, sondern quasi so Dependancen haben überall in Deutschland. Aber andererseits muss man natürlich sagen, es gab schon immer solche Anti-Imp-Gruppen oder auch irgendwelche maoistischen Gruppen. Fällt mir jetzt ein bisschen schwer zu sagen, ob das wirklich so ein neues Phänomen ist oder ob da wirklich so eine rote Flut über Deutschland rollt oder ob das nur in meiner Wahrnehmung so ist. Ich weiß nicht, was du dazu sagen würdest.
Ich hoffe, die Zuhörerinnen wissen, dass du es auch ironisch meinst mit der roten Flut, weil das ist ja eigentlich ein Motiv aus dem Antikommunismus der 1950er Jahre.
Und auch aus den 1918er Jahren. Also okay. Tatsächlich, ich lese gerade von Tevelight die Männerfantasien und das ist auch, da kommt es ganz oft vor, das Motiv mit der roten Flut, also die Kommunisten ertränken Deutschland in ihrem Kommunismus und dem Blut und so. Das ist ein ganz krasses reaktionäres Motiv eigentlich.
Ja. Ich würde schon sagen, dass es halt zugenommen hat. Das ist natürlich jetzt auch quasi mein subjektiver Eindruck. Es gibt keine Zahlen. Ich würde auch, also ne, die werden jetzt ihre eigenen Gruppenmitgliederzahlen nicht veröffentlichen. Ich würde dem auch misstrauen, wenn es plötzlich Zahlen geben würde, weil die kommen dann irgendwie vom Inlandsgeheimdienst oder so und das ist ja auch nicht besonders seriös. Es gibt sicherlich, also was man feststellen kann, es gibt neue Gruppengründungen, es gibt gesteigerte Auseinandersetzungen. Also ich nehme es zum Beispiel aus Leipzig wahr, dass da halt eine starke Diskussion über diese Gruppen gibt und wie die sich verhalten und dass sie, also da ist dann auch der Bericht von vor Ort, dass sie halt zugenommen hat, dass ihre Aktivitäten und ihr Auftreten halt spürbar oder zugenommen hat. Und wenn man jetzt so ein bisschen, aber das ist dann nicht ganz neu, zum Beispiel für die Stadt, in der wir leben, halt schaut, dann würde ich sagen, nach dem, was ich von so auch Zeitzeuginnen höre und seitdem ich hier bin in Tübingen, da gab es dann auch nicht von Anfang an eine K-Gruppe, sondern die ist halt auch erst quasi, also es ist so, ich würde sagen, um 2010 ist hier die erste aufgetaucht. Und davor gab es sowas innerhalb von der linken Szene wie eine, ich würde sagen, libertäre Hegemonie. Und jetzt ist es halt so, dass es Nachfolgegruppen gibt von dieser ursprünglichen Gruppe. Und das heißt, dass es halt nicht mehr so eine, innerhalb von so einer eher jugendlichen linken Szene gibt es halt nicht mehr diese Eindeutigkeit, dass es halt eine libertäre Hegemonie gibt, sondern man muss sich das sozusagen teilen. Es gibt immer noch auch viele libertär ausgerichtete, antiautoritär ausgerichtete Linke, aber es gibt halt auch inzwischen auch Gruppen, die ein Angebot in die andere Richtung machen. Was ich mich so ein bisschen gefragt habe bei diesen Gruppen, ist einmal, sollte das stimmen mit dem, dass es halt mehr geworden ist, dass sie innerhalb von der Szene mehr Präsenz haben, dass sie vielleicht auch mehr Mitglieder haben. Woran liegt das denn? Also sie haben ja eine bestimmte Ideologie. Du hast schon Themenfelder beschrieben. Wir hatten jetzt mehrfach auch vom Leninismus und Maoismus gesprochen. Das ist ja auch was so, also ne, das ist, da gibt es bestimmte, einmal ist es eine Strategie, wie man irgendwie was verändern kann, durch den Aufbau einer revolutionären Partei, Es ist aber gleichzeitig auch ein Weltbild damit verbunden, wo ich sagen würde, das ist auch so ein Dualismus, der sehr stark ist. Der ist sowieso leider in der Linken, auch außerhalb von autoritären Gruppen, relativ weit verbreitet, dass man immer so ein Gut-Böse-Schema hat und darin eingruppiert und vor allen Dingen immer auch so, wenn man irgendwas bei Gut eingruppiert hat, dann immer das, was quasi das Gegenteil ist oder was der Antagonist ist, dass man das dann halt quasi als Böse beschreibt. Das passt ja auch ganz gut zusammen mit so einem Anti-Imperialismus, das findet sich sehr stark auch bei Lenin, soweit ich jetzt Sachen von ihm gelesen habe oder über ihn. Und es ist so ein bisschen die Frage, wir sind ja auch in der Zeit von, wie heißt es, Mehrfachkrisen, ob das nicht auch was ist, was da natürlich auch verlockend ist. Also, dass man da hat, es ist eine Art von Komplexitätsreduktion sozusagen. Also, die Welt ist komplex, es gibt viele Krisen, man kriegt die auch mit als junger Mensch. Es gibt einen Aufstieg, eine national-autoritäre Welle global, es findet auch in Deutschland statt. Man hat den Aufstieg der AfD, man hat jetzt irgendwie, ist sie gerade in Umfragewerken bei 22%, gleichzeitig hat man die Klimakrise, die etablierten Parteien, die Regierungsparteien kriegen es nicht hin, diese Probleme zu lösen. Es gibt einen auch Wandel in der Gesellschaft, was zum Beispiel Industrie angeht, also dass man jetzt viel quasi ins Digitale geht, dass eher die traditionellen Industriezweige eher abgebaut werden. Mobilität verändert sich, auch wenn leider nicht in der Art und Schnelligkeit, wie es eigentlich sinnvoll wäre. Und auf diese ganzen Einflüsse, auch dass es jetzt einen Krieg in der Ukraine gibt, dass man die blutigen Bilder aus dem Gazastreifen hat, darauf reagiert man, wäre mein Ansatz, indem man sich halt so eine Gruppe anschließt, die so ein dualistisches Weltbild hat und gleichzeitig auch, also einem so ein bisschen sagt, okay, hey, das ist gut, das ist böse und dann gleichzeitig auch sagt, ja, und die Lösung, das ist die Revolution. So, also wir müssen einfach bloß diesen Kapitalismus abschaffen, indem wir eine Revolution machen und dann haben wir die Probleme gelöst. Und was würdest du sagen, ist das Motiv, warum sich Leute diesen Gruppen anschließen und warum die jetzt vielleicht auch attraktiver geworden sind?
Ja, wir haben jetzt gar nicht so viel zu der Ideologie gesagt. Ich meine, ich muss sich da, glaube ich, auch nicht so lange damit aufhalten. Man kann schon einfach sagen, also zumindest mal habe ich das jetzt bei dieser Recherche auf den Internetseiten gemerkt, das entspricht im Prinzip 1:1 diesen K-Gruppen aus den 70er Jahren. Es ist auch einfach, wenn man halt sich so programmatische Schriften liest von diesen Gruppierungen, hat man den Eindruck, das wurde von Lenin abgeschrieben. Also es wurde wahrscheinlich auch von Lenin direkt abgeschrieben. Es ist einfach so eine klassische ML-Ideologie, von der ich auch den Eindruck habe, dass auch oft gar nicht versucht wird, die irgendwie zu aktualisieren und in so eine, also das gibt's ja manchmal auch, dass Leute das so in so eine neue Sprache irgendwie bringen, aber bei diesen Gruppen habe ich auch den Eindruck, die sind einfach von ihrem Auftreten fast wie schon so, es gibt manchmal diese Kritik, dass die so in die russische Revolution Rollen spielen. Manche von diesen Gruppen sind auch wirklich so, also da wird auch gar nicht versucht, das irgendwie, also da wird einfach diese alte Rhetorik auch noch genommen mit solchen Sprüchen wie nur der Griff der Massen zum Gewehr schafft den Sozialismus her und sowas sind ja manche von diesen Gruppen auch unterwegs. Insofern ganz interessant, dass diese Ideologie so retro ist, sage ich jetzt mal. Und ich würde dir schon zustimmen, dass das, denke ich, ein wichtiger, also vielleicht nicht alles erklärt, aber ein Faktor ist oder ein Punkt in der Erklärung ist, diese Radikalität, mit der man sagt, alle diese Probleme, die es jetzt gibt, und das sind gesellschaftliche Probleme, das können ja auch sogar persönliche Probleme sein, die werden von der Revolution gelöst. Also persönliche Probleme meine ich, keine Ahnung, zum Beispiel sowas, das kennt man manchmal so als Spruch aus der Linken, ich kümmere mich jetzt nicht um meine Rente, weil nach der Revolution braucht man keine Rente mehr und man hofft, dass man irgendwie dann mit 65 die Revolution erleben wird, solche Sachen. Genauso alle Probleme, die es halt um einen herum gibt, alles diese ganze Komplexität, diese ganzen Widersprüche, die sind ja quasi mit einem Federstrich gelöst, wenn man endlich diese Revolution macht und der Sozialismus da ist. Und es könnte, also kann ich mir echt sehr gut vorstellen, dass das so das Attraktive ist, auch in dieser Ideologie, weil die sich's ja doch sehr, sehr einfach macht und sich nicht beschwert mit solchen Sachen wie, was für Schlüsse ziehen wir denn jetzt eigentlich aus der linken Vergangenheit, aus der Gegenwart und wie kann man das irgendwie anders machen? Das ist schon manchmal sehr, wir machen es einfach so wie Lenin und die haben es ja schon gesagt, die haben alles eigentlich schon aufgeschrieben, jetzt muss man es nur noch umsetzen in Deutschland.
Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass sie damit innerhalb von der Linken eine Grundhaltung ansprechen, nämlich, dass man die Gesellschaft grundsätzlich verändern will. Also es geht ja nicht um sozialdemokratische Reform. Das ist halt sozusagen das, wo man dann sagt, ja, das ist halt bürgerlich, das sind die etablierten Parteien etc., sondern es gibt ja einfach so eine linke oder linksradikale Szene, die sagt, wir möchten, wir sehen, und dem würde ich mich auch anschließen, wir sehen, dass diese Welt kaputt geht, wenn sie so weitermacht. Der Kapitalismus kann nicht einfach reformiert werden, er wird immer wieder auch Krisen hervorbringen, die einfach sehr gefährlich sind, die viel Leid verursachen. Es gibt ja auch so diese Zahlen, dass 30.000 Menschen pro Tag an Unterernährung sterben. Also man sieht, es funktioniert nicht und die Zuspitzungen und die Krisen, die wir jetzt erleben, die haben was mit dem Kapitalismus zu tun. Und dass man dann ist halt die linke Antwort darauf, wir müssen grundsätzlich was ändern. Dem würde ich auch zustimmen. Und die machen es sich halt nach meiner Wahrnehmung sehr einfach, indem sie halt irgendwie so ein altes Modell wiederholen wollen, beziehungsweise indem sie halt sagen, naja, also so, es wird ja dann da auch damit so, auch wenn es da jetzt so Frauengruppen gibt etc., alles andere wird so ein bisschen auf diesen Nebenwiderspruch runtergedrückt. Und die Analyse ist sehr einfach, dass man halt sagt, naja, es gibt oben und unten und es gibt halt die Bourgeoisie und das Proletariat und die Besitzer oder auch vielleicht Besitzerinnen von Produktionsmitteln und die muss man enteignen und dann hat man halt diese Krisen gelöst. Da würde ich mich natürlich auch fragen, so historisch gesehen, naja, war jetzt zum Beispiel, was Ökologie angeht, die Sowjetunion auch nicht so hervorragend. Also die so ökologische Probleme kriegt man da damit jetzt nicht automatisch gelöst. Aber meine Kritik geht natürlich noch weiter. Ich habe mich gefragt, ob die Attraktivität aber auch noch aus anderen Faktoren besteht, nämlich zum Beispiel, dass man auch so ein soziales Angebot macht. Also
vielleicht bevor du dazu kommst, würde ich da noch was sagen. Genau, das dachte ich mir auch so beim Überlegen, dass die Radikalität oder diese Art von Radikalität sich schon auch einerseits aus dem Bewusstsein speist, dass in der Gesellschaft so viel schief läuft und man hat ja auch den Eindruck, es läuft alles immer schiefer sozusagen. Also dass es so eine Eskalation ist mit den ganzen Krisen und dass wir auf irgendwas zusteuern, was vielleicht bald ganz schlimm wird. Also ich glaube, das Bewusstsein ist schon durchaus weit verbreitet, auch über die Linke hinaus hier natürlich, auch bei den Rechten ja genauso. Und andererseits aber auch aus so einer Erfahrung, die so ganz viel Frust erzeugt, von so einer Ohnmacht auch, dass man irgendwie gegen diese Entwicklung so wenig ausrichten kann. Ich meine, wenn man sich anschaut, dass der ganze Einsatz von, keine Ahnung, Fridays for Future und Letzte Generation nicht mal dazu ausgereicht hat, so ein fucking Höchstgeschwindigkeitsschildchen auf der Autobahn aufzustellen, wo man sich halt, also das kostet doch wirklich nicht, das ist doch wirklich nicht zu viel verlangt. Irgendwie solche kleinen, billigen Maßnahmen, selbst das kann man nicht als Bewegung durchsetzen gegenüber dieser Regierung oder auch dieser Gesellschaft im Allgemeinen, dass man dann natürlich quasi so auf den Schluss kommt, okay, wenn solche kleinen Maßnahmen nicht funktionieren, dann müssen wir es radikaler angehen, dann müssen wir die Sache an der Wurzel packen und dann schaffen wir das. Also natürlich ist das, finde ich, ein bisschen so ein illusionärer Gedanke, weil also wenn man eine Geschwindigkeitsbegrenzung nicht durchsetzen kann, wie soll man dann eine Revolution durchsetzen? Aber so, ich finde, psychologisch ist das sehr gut nachvollziehbar. Also auch aus dieser Ohnmachtserfahrung, aus diesem Frust, der dadurch erzeugt wird, aus irgendwie so einer Art von vielleicht Hass auf diese Gesellschaft auch, dass man sagt, hey, wir müssen mit diesem ganzen Zeug einfach aufräumen und jeder, der sich da in den Weg stellt, der wird halt auch weggeräumt vielleicht.
Naja, und gleichzeitig ist es auch eine Empathiefähigkeit. Es ist nicht nur eine persönliche Betroffenheit, dass man sich Angst, also so Sorgen um seine eigene Zukunft macht. Wo wird man landen? Wie wird man noch einen bestimmten Job erreichen? Wie abgesichert ist man? Sondern ich glaube schon, dass gerade auch, wenn das so in so einem akademischen oder gymnasialen Kontext sind, das sind Leute, die sind empathiefähig und die sehen halt Bilder von menschlichem Leid. Ob das jetzt der Gazastreifen ist, also es sind natürlich auch sehr gelenkte Bilder, es sind bloß bestimmte Konflikte, die man dann auch sehr dualistisch argumentiert. Also da gibt es dann irgendwie bloß den einen bösen Angreiferstaat, irgendwie der Imperialismus, ob das jetzt Israel, die USA ist und dann halt die Angegriffenen und das sind dann halt irgendwie, ist irgendwie die Bevölkerung im Gazastreifen oder früher wäre das dann im Irak gewesen oder anderswo und die sieht man und oder es sieht auch so Bilder von hungernden Menschen und darauf reagiert man und sagt so, da ist eine Ungerechtigkeit und die ganze Welt schaut zu, hat man immer so auch diesen Eindruck, was ja irgendwie auch stimmt, also es ist ja nicht falsch und das Leid der Bevölkerung, das findet auch statt. Ich würde halt sagen, es ist trotzdem immer noch ein bisschen, man müsste eigentlich die Konflikte differenzierter anschauen, weil es noch andere Akteure gibt, wie was weiß ich, die Hamas etc. Aber man dampft das halt so dualistisch in Gut und Böse ein und sieht, dass da nichts passiert und möchte sich engagieren. Und man kann dann jetzt irgendwie so, was weiß ich, bei so einer bestimmten Gruppe mitmachen, die sich so einem Konflikt widmet oder so allgemein für Frieden ist. Oder es gibt eine Gruppe, die das Angebot macht und wir sagen dir, warum das so ist und wie man das mit einer Hauruck-Aktion, nämlich der Revolution, beenden kann. Und das kann ich auch gut nachvollziehen. Also das war ja auch, die K-Gruppen sind ja auch in Westdeutschland daraus entstanden, oder gut, die Vorgängerbewegung, aber es hatte dann auch noch viel damit zu tun, hat ja auch das mit dem Leiden im Vietnamkrieg und die Bilder, die da auch, glaube ich, zum ersten Mal so direkt aufgetaucht sind. Es gibt halt so Bilder, die haben sich bis heute ins Gedächtnis der Gesellschaft eingepflanzt, von diesen Mädchen, was aus diesem mit Brandbomben bombardierten Dorf herausrennt und also wo halt das Leid sichtbar ist. Und da ist ja auch, also da, ja klar, man leidet damit, man möchte, dass das beendet wird. Man ist ein menschliches Wesen, man sieht andere menschliche Wesen leiden und möchte darauf reagieren. Ich kann das total nachvollziehen. Also ja. Empathie ist, glaube ich, auch schon auch wichtig.
Auf jeden Fall.
Bei so jungen Menschen.
Ja, da würde ich dir zustimmen. Ich glaube, eine andere interessante Parallele, die ich jetzt zu den historischen K-Gruppen sehen würde, wäre, dass die K-Gruppen ursprünglich ja auch daraus entstanden ist, dass die 68er-Bewegung in den Augen dieser Protagonistinnen versagt hat. Also die hat es nicht hinbekommen, das, was sie wollte. Die ist an den internen Widersprüchen auch ganz stark an der staatlichen Repression gescheitert. Und dann haben einige Leute, die sich bei den 68ern engagiert haben, den Schluss gezogen, nee, wir müssen es jetzt anders machen und haben halt in diesen kommunistischen Organisationsprinzipien und Zielen die Lösung gesehen. Und ich würde sagen, das ist vielleicht bei den neuen K-Gruppen auch so, dass die Linke ist in den letzten paar Jahrzehnten ja es auch nicht geschafft hat, jetzt irgendwie eine tolle Strategie zu erarbeiten oder einen guten Weg zu finden, wie man diese ganzen gesellschaftlichen Probleme angeht. Ich meine, wenn man sich so anschaut, was es gab, irgendwie die Autonomen, die Postautonomen mit ihren ganzen komischen Kampagnen und Ideen, sowas wie die IL ums Ganze, diese ganzen Gruppen, also die sind ja auch alle so ein bisschen mittlerweile teilweise ganz verschwunden in der Versenkung oder also haben einfach keine gesellschaftliche Rolle gespielt und haben auch mehr oder weniger ihre Ohnmacht bewiesen. Und da liegt vielleicht auch der Schluss nahe zu sagen, ja, wir versuchen es mal mit Sachen, die haben schon mal geklappt vor 100 Jahren.
Da frage ich mich halt immer, wie gut ist überhaupt das historische Wissen? Das ist ja so oder so ein Gelenkter und man lehnt ja auch so bürgerliche Geschichtsschreibung häufig ab, weil die halt bürgerlich und antikommunistisch sei. Ich würde sagen, wenn sie nach, also so tatsächlich ungefähr so wissenschaftlichen Prinzipien funktioniert, dann kann man sich da auch vieles durchaus mit Gewinn durchlesen über die Sowjetunion, aber man hat natürlich seine eigene Geschichtsschreibung über die DDR, über Mao, über die Sowjetunion, wo das halt dann irgendwie meistens dann doch irgendwie ganz gut ist, ein paar Sachen liefen vielleicht schief etc. Ich frage mich aber, ja genau, ob man aus der Geschichte nichts gelernt hat und bei einigen Sachen stolper ich auch so drüber, dass die Leute das auch gar nicht, also dass die einfach auch Sachen falsch wissen. Also ein Beispiel für mich ist, wenn ich mich mit jüngeren Leuten über sowas wie die Oktoberrevolution unterhalte, dass sie zum Teil gar nicht wissen, dass da gar nicht der Zar gestürzt worden ist. Der wurde ein halbes Jahr vorher oder so gestürzt und das war ein Putsch gegen eine andere Regierung, die bereits, ich glaube, revolutionär war oder auf jeden Fall, also das war ein Putsch gegen eine andere Gruppe, die sich durchgesetzt hat. Und ich glaube, es existiert sehr weit verbreitet, diese Vorstellung, das war, hat auch im November stattgefunden, nicht im Oktober, dass da halt irgendwie so die Zarenfamilie gestürzt worden ist in der Oktoberrevolution, was halt historischer Bullshit ist. Genau, ich glaube, dass das halt auch so ein bisschen aufbaut auf fehlenden Wissen und zum Teil auch so ein bisschen Ignoranz, weil man könnte ja auch fragen, wenn man jetzt irgendwie so realsozialistische Regime plötzlich apologetisch behandelt und irgendwie auch als Vorbilder, auch wenn man schon irgendwie zugibt, da sind Sachen falsch gelaufen, dann ist das ja schon auch ignorant gegenüber den Bevölkerungen, die darunter gelitten haben. Also in der DDR gab es lange Zeit, oder sind auch diese klassischen, was ich hier in Westdeutschland angetroffen habe, diese klassischen Auftrittsformen von linken Gruppen, auch schon jetzt bevor dieser neuen Welle von neuen K-Gruppen mit roten Fahnen und Hammer und Sichel, oder dass man sich überhaupt als Genossen bezeichnet hat, war auf dem Gebiet der ehemaligen DDR innerhalb auch von den jüngeren Linken nicht verbreitet, weil da gab es die historische Erfahrung von 40 Jahren SED-Regime. Und genauso gab es das ja auch in Osteuropa. Und irgendwie finde ich es auch so ein bisschen ignorant, wenn man da was plötzlich halt wieder so als Vorbild betrachtet gegenüber den Leiden von der Bevölkerung in Polen, in Rumänien, in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Weil also da gab es einfach auch ganz viele Tote, und da brauche ich jetzt nicht irgendwie das Rotbuch des Kommunismus lesen, was von Antikommunisten Schwarzbuch. Geschrieben ist. Schwarzbuch, Entschuldigung. Rot wäre naheliegend gewesen. Schwarzbuch des Kommunismus lesen, um halt das mitzubekommen. Da gibt es gute historische Aufarbeitung, aber ja, das ist offensichtlich da. Also da finde ich es manchmal hart ignorant. Auch Maoismus ist ja, also ich finde, ne, und das heißt ja nicht, dass deswegen der Kapitalismus gut ist, aber Maoismus hat Millionen von Tote gefordert. Also ich glaube so 30 Millionen oder so, vielleicht sogar noch mehr. Ich bin gerade nicht gut in den genauen Zahlen.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist, glaube ich, jeder, der sich mit den Veröffentlichungen von solchen Gruppen beschäftigt wird, sehen, dass es da schon ziemlich viel Ignoranz, ziemlich viel Abwehr ist. Ich glaube, ich kenne es auch so von mir, von früher, als ich auch so kommunistisch unterwegs war, fand ich das auch eigentlich, dass jede Kritik, jede Kritik stimmt natürlich nicht, aber dass so Kritik, die von irgendwelchen Bürgerlichen geäußert wird an kommunistischen Regimes, dass die Ehe sowieso verlogen ist und heuchlerisch ist. Und klar, da sind ein paar Millionen Leute gestorben, aber im Kapitalismus sterben auch jeden Tag Leute an Hunger und sowas. So denkt man dann halt. Ich meine, das ist ja bei Leuten, die den Kapitalismus verteidigen, ja auch nicht anders. Die würden ja auch meistens zugeben, natürlich gibt es einige Probleme, aber ich meine, das ist halt, spricht ja nicht gegen die Sache. Die Sache ist halt trotzdem das einzig Gute, was wir haben oder so.
Naja, es gibt auch Leute, die sagen, es ist das einzig Schlechte, was wir haben. Aber es ist halt das, was wir haben. Beziehungsweise manchmal wird es auch mit so einem negativen Menschenbild verteidigt. Also so mehr Demokratie oder Freiheit, das geht nicht, weil die Menschen sich immer gegenseitig betrügen.
Man könnte jetzt wahrscheinlich so eine ganze Folge damit füllen, aber ich würde sagen, auch nicht nur die Kritik an der Sowjetunion, sondern auch das ganze Konzept von dieser proletarischen Revolution, die den Kapitalismus stürzt, so wie sich diese Gruppen das vorstellen. Man muss auch sagen, manche von diesen Gruppen haben da recht ausführliche Beschreibungen dazu mit Bürgerkrieg und Diktatur des Proletariats und wie das danach organisiert sein wird. Manche haben das auch nicht, ist auch recht verständlich, finde ich, weil die sind auch noch ziemlich weit davon entfernt, sowas umsetzen zu können. Vielleicht müssen sie sich erstmal andere Gedanken machen. Aber trotzdem kann man so ein Konzept da, glaube ich, rauslesen aus dieser traditionellen Vorstellung vom Kommunismus. Ich finde, man muss sich auch generell fragen, ob so eine Zielsetzung vernünftig ist. Ich würde sagen, das ist sie nicht. Also ich würde sagen, diese proletarische Revolution, die ja in der Regel als so ein großer Massenaufstand sich vorgestellt wird, manchmal auch als so ein Generalstreik, der das ganze Land dann lahmlegt und dann wird die Regierung irgendwie gestürzt. Das ist erstens sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sowas passiert. Also ich glaube, das ist generell in demokratischen Gesellschaften einfach unwahrscheinlich, dass es so eine Revolution passiert, weil natürlich die Demokratie den Leuten andere Möglichkeiten erstmal gibt, ihre Interessen irgendwie umzusetzen, und solange es diese Möglichkeiten noch gibt, wird wahrscheinlich niemand gegen die Staatsmacht irgendwie auf die Straße gehen und riskieren, da erschossen zu werden oder irgendwie solche Geschichten. Die Demokratie setzt ja auch voraus, dass es einigermaßen noch nicht zu so einem krassen Zuspitzung von Interessengegensätzen gekommen ist. Und ich finde jetzt seine, also natürlich kann es auch trotzdem eine Revolution passieren. Ich glaube, es könnte auch in einer Demokratie, in einer sehr krassen gesellschaftlichen Krise passieren, wenn man jetzt im Krieg ist oder so als Land und wirklich alles zusammenbricht und die Leute nichts zu essen haben. Aber seine Politik in Richtung Sozialismus auf sowas, auf sowas auszurichten, finde ich auch irgendwie so ein bisschen zynisch. Also man kann halt andere Sachen machen. Und ich glaube generell, diese Revolution wird sich so ein bisschen als entweder sowas vorgestellt, ah ja, das wird schon alles so ganz cool ablaufen, oder die zynische Variante davon, das wäre zu sagen, wo gehobelt wird, fallen Späne. Aber generell muss man sagen, wenn solche Revolutionen stattfinden, vor allem manche von diesen Gruppen rechnen ja auch schon mit so einem Bürgerkrieg, der danach ausbricht, das ist halt mit vielen Opfern verbunden, das ist erstmal mit viel Zerstörung verbunden. Also da ist der Aufbau des Sozialismus ist eigentlich nicht erstmal angesagt nach so einer Geschichte, sondern ganz viel Leid. Ich würde sagen, diese Gruppierungen, die auf sowas ihre Arbeit ausrichten, also da muss man nicht erst in die Sowjetunion schauen, also kann man an dem Konzept selber sehen, dass es eigentlich nicht besonders vernünftig ist. Aber ich sag's mal so, wenn man den Sozialismus aufbauen will, der Sozialismus braucht halt eine bestimmte materielle, kulturelle Grundlage, die kann man auch aufbauen. Man kann jetzt schon versuchen, in dieser Gesellschaft, keine Ahnung, irgendwelche Netzwerke, irgendwelche wirtschaftlichen Einheiten wie Genossenschaften zu unterstützen. Man kann das kulturelle Niveau in dem Sinne heben, dass die Leute auch den Sozialismus machen können. Das kann man jetzt schon alles machen. Und das ist die wirkliche Voraussetzung für den Sozialismus. Nicht irgendeine krasse Revolution, wo es irgendwie zu einem Bürgerkrieg kommt. Also es ist überhaupt kein, es ist eine Voraussetzung für die Machtergreifung, aber nicht für den Sozialismus. Und die Politik dieser Gruppen, die auf die Machtergreifung in diesem Sinne ausgerichtet ist, die kann man, glaube ich, auch so an sich kritisieren, ohne jetzt, also es muss ja nicht unbedingt so sein, dass es wie in der Sowjetunion abläuft, aber es ist in der Idee schon eigentlich klar, dass das nicht unbedingt ein Weg ist zum Sozialismus. Und ich habe deswegen auch immer so ein Vorurteil im Kopf, dass die Leute, die bei solchen Gruppen mitmachen, eigentlich nicht ernsthaft glauben können, dass die damit den Sozialismus aufbauen, dass die aus irgendwelchen anderen Gründen da mitmachen. Also vielleicht wegen diesem sozialen Angebot, von dem du gesprochen hast, dass das so die Leute in diese Gruppen zieht oder wegen irgendwelchen eher so psychologischen Faktoren, ehrlich gesagt. Ich kann mir nicht im Ernst vorstellen, dass jemand denkt, okay, ich will den Sozialismus aufbauen und ich mache das so, wie die das machen.
Nee, also ich möchte jetzt nicht allen diese Ernsthaftigkeit absprechen. Ja, es gibt sicherlich Leute, die da, also es ist ja auch ein bisschen die Frage, wie man am Anfang in solche Gruppen reinkommt und wie man dann am Ende quasi welche Ideologie man ausgebildet hat. Und ich glaube, dass man da auch reingerät wegen eben halt der sozialen Angebote. Es gibt auch ein kontinuierliches Angebot häufig. Also so ein, viele eher so anti-autoritäre linke Gruppen haben ja auch immer mal wieder oder machen auch Angebote, aber die sind häufig nicht so kontinuierlich, wie ich es eher aus diesem Spektrum kenne. Zumindest wenn man die Vorfeldorganisation mit dazu zählt, ist es so, dass es da einfach Gruppen gibt, die über Jahre halt ein Angebot machen, wo man hingehen kann. Na, man ist ein junger Mensch, man sieht irgendwie die AfD-Wahlergebnisse, die steigen und die Umfragewerte und dann will man sich engagieren und schaut sich um und dann gibt es halt auch bloß ein begrenztes Angebot und dann geht man da rein. Das ist sicherlich auch ein Grund und mit sozial meine ich jetzt auch, dass die jetzt durchaus auch als Freundeskreise mit fungieren, aber das ist halt bei allen linken Gruppen so. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Spezifikum ja. Von diesen Gruppen, aber das ist trotzdem auch wichtig. Ich glaube, was auch noch dazu hinzukommt, ist so eine Distinktion. Also man hat so ein bisschen ein Auserwählten-Bewusstsein, zumindest im Inner Circle. Also man hat hinter die Kulissen geschaut, hat verstanden, wie es läuft. Mhm. Das hatten ja dann irgendwie so 99% nicht. Die will man natürlich auch aufklären, aber gleichzeitig ist es ja auch so ein Bewusstsein, ja hier und auch mit so einem anti-bürgerlichen Impetus, ja hier, ich setze mich halt von allen anderen ab und was du willst, ist bloß irgendwie so, was weiß ich, sozialdemokratischer Reformismus oder und da gibt es ja dann auch immer so ein bisschen so ein komisches Verhältnis zum Gewerkschaften. Also Gewerkschaften sind auf der einen Seite, werden immer so als reformistisch gegeißelt, weil sie sind ganz offensichtlich nicht revolutionär, Überraschung. Und gleichzeitig sind das aber natürlich die größten Vertretungsorganisationen von von Arbeitern und Arbeiterinnen und man will die natürlich auch für sich einnehmen so oder unterwandern, auch wenn man da viel zu wenig Leute dafür ist. Und genau, also ich glaube, dass Distinktion, dieses Absetzen gegenüber der Mehrheit und so einem auserwählten Bewusstsein eine Rolle spielt. Ich würde das jetzt auch sagen, das ist jetzt nicht bloß von diesen autoritären Gruppen. Ich kenne das aus meiner Politjugend, sage ich mal, auch ein Stück weit so. Ne? Also das ist dann so, ja, die ganzen Bürgerlichen, die da halt bloß irgendwie so eine Demo gegen rechts machen und wir versuchen, die direkt zu blockieren. Und also da gab's, das hatte schon eine große Rolle gespielt. Ich würde jetzt sagen, die Kritik ist nicht immer falsch gewesen, aber was man dafür für sich selber für ein Gefühl abgeleitet hat, das war, das hatte natürlich auch eine Art von Arroganz auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Sorry, dass ich dich kurz unterbreche. Das hat in mir so krasse Erinnerungen einfach erweckt in meinem Kopf. Ich war ja auch in meiner politischen Jugend in so einer K-Gruppen-ähnlichen Gruppe. Und jetzt, also ich habe auch danach immer wieder daran gedacht, was mich da eigentlich so stark begeistert hat. Und das war schon, also vielleicht nicht, weiß nicht, nicht sicherlich nicht nur, vielleicht auch nicht in erster Linie, aber auf jeden Fall dieses Gefühl, man gehört zu den Leuten, die haben das durchblickt und alle anderen sind, man würde das natürlich so nicht denken, aber Idioten im Prinzip, die in so einer bürgerlichen Ideologie gefangen sind und das nicht blicken, da nicht rausschauen können und alle anderen doktern so an Symptomen nur rum und man ist so der das wirklich, das Problem wirklich angehen will. Und klar ist das schwer und man ist in so einer kleinen Minderheitengruppe und alle anderen verstehen einen nicht. Und deswegen schließt man sich vielleicht auch noch mehr zusammen in dieser kleinen Gruppe. Aber dadurch hat man auf jeden Fall diesen auserwählten Status für sich selber. Und es gibt einem so eine Aufwertung des eigenen Selbst irgendwie. Und gibt einem schon ein gutes Gefühl auf jeden Fall. Und hilft einem auch mit, ich sag jetzt mal, so vielen Ablehnungen, die man dann als Mitglied so einer Gruppe, wenn man so unterwegs ist, ja automatisch stößt in der Linken, dass alle anderen einen so als ein bisschen nervig empfinden. Und also, oder sagen wir mal, das Problem ist ja, dass sozusagen die Anliegen, die andere Leute haben, dass man die selber eigentlich nie hat und sie nur instrumentalisieren will für sich und eigentlich die ja auch so kritisiert ständig und so. Ja, das Bewusstsein der eigenen Überlegenheit hilft auf jeden Fall sehr gut, damit umzugehen.
Und es passt sehr gut zu Lenins Avantgarde-Modell. Der hat ja auch gesagt, so, dass die Bolschewiki halt die Avantgarde sind. Und das hat er, glaube ich, sogar schon vor Gründung der Bolschewiki, glaube ich, geschrieben. Und dass die halt sozusagen vorangehen und zeigen, wo es hingeht. Ich wollte noch ein bisschen kurz sprechen über die Wiederkehr des Befreiungsnationalismus. Und zwar gab es die natürlich schon immer, oder die Solidarität mit Befreiungsnationalismen. Wir hatten es schon jetzt mehrfach angesprochen, du hast die Philippinen genannt, wir hatten kurz über Palästina gesprochen. In einer gewissen Weise, das mache ich mich jetzt vielleicht unbeliebt, ist es sicherlich auch in dem Bereich Kurdistan eine Rolle, spielt das eine Rolle. Also dass man halt, ne, hier selber läuft es in Deutschland gerade nicht so gut mit der Revolution und man hat dann halt irgendwelche Gebiete, wo es häufig irgendwie so Minderheiten aufbegehren oder man halt in nicht anerkannter Staat herrscht oder irgendwie Leute was aufbauen wollen und da verbindet sich so eine nationalistische mit einer linken Ideologie. Man schaut, früher war es auch so das Baskenland oder Nordirland etc. Und ich habe das Gefühl, dass das wiederkehrt, dass es auch deswegen wiederkehrt, also natürlich, weil sich das einen aufdrängt, weil halt da zum Beispiel der Krieg in Israel-Palästina eskaliert ist. Aber auch, es ist auch eine Projektionsfläche, weil wenn man hier so ohnmächtig ist, und das checken die ja schon, dass die Revolution nicht demnächst bevorsteht, dass man dann so sagt, ja okay, und dann unterstützen wir aber halt die Genossen in dem und dem Gebiet und die bauen dann halt da den Staat auf. Und ich hatte so das Gefühl, dass es gab ja auch mal eine Kritik, die ja auch profunde war. Und das war jetzt nicht nur irgendwie so eine super fiese Kritik von Antideutschen, sondern die halt hinterfragt hat, ja, diese Befreiungsnationalismus, der hat ja häufig auch nicht zum Ziel geführt. Also man kann sich ja auch anschauen, was ist denn aus den Staaten geworden, die sich halt da irgendwie abgespalten haben, ihre eigene Souveränität erlangt haben, etc. Und vielleicht bis auf Rojava und Chiapas oder Gebiete, das sind ja jetzt nicht alles eigene Staaten, haben die alle auch so ein bisschen versagt, finde ich. Und das hat nicht geklappt. Und jetzt schaut man wieder hin und hat da eine Projektionsfläche, Und ja, das ist halt auch für diese Gruppen auf jeden Fall total wichtig, dass sie was haben, wo es chancenreicher aussieht, oder?
Ja, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich meine, diese Arbeit ist ja auch ein bisschen einfach zu haben. Man muss ja nichts machen. Also man ist ja nicht selber vor Ort und kämpft da gegen irgendwelche fiesen Schergen, sondern man solidarisiert sich halt hier. Und manchmal kann man anderen vorschreiben, wie sie sich zu solidarisieren haben oder nicht und so. Das ist ja auch nochmal ein netter Vorteil. Ich glaube, ich habe persönlich so ein bisschen ein entspanntes Verhältnis damit. Ich finde es gibt auf jeden Fall die Gefahr, glaube ich, bei diesem Befreiung, also bei dieser Solidarität mit solchen Bewegungen, dass die sehr schnell an so einen Punkt kommt und wer die dann kritisiert, ist halt dagegen, dass dann halt Leute irgendwie irgendwelchen Diktator stürzen oder sowas. Das ist ja nicht der Fall, aber.
Oder vor Unterdrückung oder
genau, so. Genau. Der ist halt dafür, dass die Leute weiterhin unterdrückt werden. Also, dass man, wie du das schon angesprochen hast, sehr schnell so eine Freund-Feind-Unterscheidung vornimmt und anfängt, diese Bewegungen oder die daraus entstehenden Staaten und Regimes dann zu rechtfertigen auf wirklich teilweise ziemlich dumme Art und Weise. Die Gefahr gibt es bestimmt. Ich persönlich denke mir, wenn sich die Leute mit Philippinen solidarisieren wollen, dann, mein Gott, das interessiert mich ehrlich gesagt nicht so wirklich oder das betrifft mich einfach nicht und sollen die es halt machen. Aber ja, bei der Kritik würde ich auf jeden Fall zustimmen.
Vielleicht nochmal Advocatus Diaboli gespielt, also der Verteidiger des Teufels. Wie würdest du reagieren, wenn jetzt jemand sich das anhört, was wir bisher gesagt haben, und sagen, ey, du bist aber Antikommunist, wenn du dich so äußerst? Oder, also so, gut, das kam jetzt noch nicht so viel vor, aber das hat immer so die Gefahr, dass es in Richtung Extremismustheorie geht. Also so, ja, hier die gute bürgerliche Mitte und dann gibt es halt die Extremisten von links und rechts, die halt diese gute bürgerliche, demokratisch gesinnte Mitte bedrohen. Also vielleicht erstmal das, was zum Beispiel, was weiß ich, von der MLPD würde irgendwie so jede Kritik mit dem Vorwurf des Antikommunismus belegt. Was würdest du darauf hin antworten?
Ja, gute Frage. Ich meine, ich bin eigentlich, finde ich, das stößt mich das ab, wenn Linke anfangen darüber zu diskutieren, auf dieser Ebene von, ich bin ein echter Sozialist und du bist kein echter Sozialist. Und die andere Person sagt dann, nee, ich bin der echte Sozialist und du bist kein echter Sozialist. Ich glaube, mich stößt das auch ab, weil ich dann, also weil meine Position wäre eher, es gibt einfach verschiedene Strömungen in der sozialistischen und auch in der kommunistischen Bewegung, die unterschiedlich sind und die sich auch teilweise gegenseitig ziemlich stark widersprechen in einigen Punkten. Und das ist kein Siegel oder keine Auszeichnung, die man für sich reklamieren kann, sondern das ist erstmal ein sozialer Vorgang, dass es diese Bewegung gibt und dass die auch unterschiedlich und widersprüchlich in sich selbst ist. Insofern muss man das den anderen nicht absprechen. Aber gleichzeitig sind natürlich diese Begriffe auch politische Kampfbegriffe, die man für sich beansprucht als Auszeichnung oder der anderen abspricht als Verurteilung. Und ich würde mich, weiß nicht, was ich jetzt in einem konkreten Fall sagen würde. Ich bin ja auch gar kein Kommunist. Insofern ist es mir so ein bisschen egal, wenn man mir das absprechen würde. Ich weiß nicht, ob ich mich unbedingt als Antikommunisten bezeichnen würde. Ich glaube eher nicht, obwohl ich, wie gesagt, mich eher anderen politischen Strömungen zurechne. Sehe ich jetzt nicht als meine Aufgabe, den Kommunismus zu kritisieren und betätige mich entsprechend auch nicht. Wenn, dann kritisiere ich autoritäre Formen von aller sozialistischen Politik. Und jetzt natürlich, wenn es zu so einem Fall käme, keine Ahnung, der, ich muss mal nachlesen, wie eine dieser Gruppierungen heißt, die, sagen wir mal, die Rote Jugend Deutschland steht kurz vor der Machtübernahme und es ist klar, wenn die an die Macht kommen, dann wird hier aber aufgeräumt, dann würde ich mich wahrscheinlich schon auch entsprechend praktisch betätigen und die entsprechend kritisieren und würde mich vielleicht in dem Sinne zu sowas wie einem Antikommunisten entwickeln, aber dass das ja eh nicht ansteht, habe ich ein, ich weiß nicht, was ich konkret sagen würde. Was würdest du denn konkret sagen?
Ich bin eher anti-autoritär. Also ich muss jetzt mal schauen, gibt, glaube ich, ein komisches Substantiv ab, anti-autoritarist. Aber das wäre eher das Wichtige. Und ansonsten halte ich das halt für so ein weiß nicht, also so ein Abwehrkonstrukt. Also Antikommunismus ist gleich Antibolschewismus, das ist auch eigentlich Hitler und die Bürgerlichen und blablabla. Bla bla. Aber nein, ich kritisiere halt konkrete Inhalte. Und ich kann aber auch verstehen, wenn Antikommunist quasi gemünzt ist auf, man ist ein Gegner oder ein Feind der Gegner der Sowjetunion oder so, dass das auch in einer gewissen Weise bei bestimmten Leuten auch legitim ist. Also es gibt quasi, wenn man das so will, wenn man das so das Wort so deuten will, gibt es auch linke Antikommunisten beziehungsweise eine Geschichte des linken Antikommunismus, nämlich die von denen, die in diesen realsozialistischen Regimen verfolgt worden sind. Und da gibt es einige gute Bücher dazu. Es gibt auch Leute, die jetzt keine Linke waren, die aber trotzdem auch eine Kritik hatten, die auch ihre Berechtigung hat, weil die einfach gelitten haben. Also Solzhenitsyn-Archipel des Gulag, das ist der halt seine Odyssee durch die Lager beschreiben, was er da erleiden musste. Ja, der war dann halt am Ende auch ein Reaktionär, aber ich kann auch so ein bisschen verstehen, also das sind quasi, hat er falsche Wege genommen, aber ich kann verstehen, warum er so geworden ist und dass der sich als Antikommunist bezeichnet auf der Basis von seinem eigenen Leiden, das kann ich irgendwie auch ganz gut nachvollziehen. Ja. Also von insofern, weiß ich nicht, es gab auch, glaube ich, Anarchistinnen, die haben sich auch sogar richtig selber als Antikommunisten gelabelt und hatten da auch ihre Berechtigung dazu, also so what? Also natürlich gibt es davon quasi nochmal zu unterscheiden eine Ideologie des Antikommunismus, die ein wichtiger Bestandteil von extrem rechter Ideologie ist. Mhm. Aber es kommt ja so ein bisschen auf die Perspektive der Kritik an und auf die Kontexte. Also dass halt Leute, die gelitten haben und die dann jetzt vielleicht keine Linke mehr geblieben sind. Ne? Wenn man irgendwie unter ein Regime gelitten hat, was sich immer als links gelabelt hat etc., dann ist es auch okay, wenn man sagt, okay, nee, ich gebe das jetzt auf, ich wende mich da was anderem zu. Also das ist zumindest das menschlich nachvollziehbar, auch wenn es schade ist. Ich finde natürlich die linken Renegaten und Renegatinnen finde ich spannender oder mit denen identifiziere ich mich eher. Ich habe noch ein bisschen eine Frage zu dem, und jetzt kommen wir wieder zu einem Lenin-Buchtitel, was tun? Ist es okay?
Ja, klar.
Was tun? Also, was, gehen wir mal davon aus, dass sie jetzt ihren Hype haben, sie sind in der linken Szene etc. Da wäre für mich ein bisschen die Frage, ist es jetzt, also wir machen ja offensichtlich einen kritischen Podcast dazu, aber ist das was, womit man sich stärker auseinandersetzen sollte oder muss? Dann vielleicht auch noch als nächste Frage, warum? Und dann gibt es ja immer auch so ein bisschen die Gegenbewegung, die sagt, naja, wir befinden uns gerade in dieser Zeit der Krisen, es gibt einen Rechtsruck, es gibt nach dem Empfinden von einigen, ich weiß jetzt gar nicht, ob das so wirklich so stimmt, gibt es einen repressiveren Staat, weiß ich nicht. Und jetzt müssen wir aber eigentlich alle zusammenhalten. Also es gibt ja immer diese Einheitsappelle und wir dürfen uns jetzt nicht spalten lassen. Auch so mit Bezug auf historische Erfahrungen von 1933, die Aufspaltung der ArbeiterInnenbewegung in KPD und SPD, wird dann immer quasi gesagt, nee, aber jetzt müssen wir zusammenstehen, wir dürfen da halt nicht in so kleinteilige Diskussionen über autoritäre Gruppen oder über den Nahostkonflikt oder über irgendwas anderes geraten, sondern wir müssen da jetzt zusammenstehen. Also müssen wir was tun und wenn ja, was?
Ja, eine gute Frage, der ich mich jetzt bei der Vorbereitung von dem Podcast tatsächlich gar nicht so stark angenommen hatte und mit der ich mich gar nicht so stark beschäftigt habe. Aber auf jeden Fall sehe ich, also ich kann beide Perspektiven nachvollziehen, zu sagen, das ist irgendwie etwas, womit man sich auseinandersetzen muss, und auf der anderen Seite die Frage, muss man das auch wirklich? Also gibt es nicht andere Probleme gerade, die wichtiger sind? Ich würde sagen, mir generell liegt auch eher immer so ein Zugang zu anderen Strömungen, der eher so ist, also bevor ich da mich in irgendwelche Kämpfe und Kritiken verbeiße, ist es immer besser, ein eigenes, besseres Angebot zu machen. Also wir haben ja jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, was diese Gruppen eigentlich für ein Angebot machen, also diese ganzen Angebote sozialer Art, ne, Freundeskreis, irgendwie gemeinsame Aktivitäten und
Distinktion.
Auf der anderen Seite auch das politische Angebot, also ein Weg in unseren, das klingt jetzt so, ein Weg durch die stürmische See, also in unseren von mir aus unübersichtlichen, schwierigen Zeiten so einen Weg anzubieten für Leute, die gerne was verändern wollen. Und das ist das politische Angebot, um diesen Gruppen das Wasser abzugraben, wenn man es so sehen will. Ich würde das mir gar nicht so als Ziel setzen, aber ich würde sagen, natürlich muss man irgendwie ein anderes, besseres Angebot bieten und das ist keine leichte Sache. Also wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass vielleicht dieser Rückfall auf diese dogmatischen alten Positionen ja gerade so eine Kapitulation ist, von vor dieser Aufgabe einen neuen, besseren Weg zu finden. Insofern ist das immer noch eine ungelöste Aufgabe. Man muss auch nicht alle von diesen Angeboten besser machen dann. Also ich finde das Bedürfnis nach irgendwie einem überheblichen Selbstbewusstsein und Distinktion ist jetzt nicht unbedingt was man bedienen muss als politische Gruppe. Aber ja, ich glaube, ich sehe nicht, dass jetzt von diesen Gruppen so eine Gefahr ausgeht oder sowas. Ich finde es schade, dass so viele Menschen, die eigentlich sich politisch bewegen, aktiv sein wollen, die Gesellschaft verbessern wollen, verändern wollen, dass die quasi diesen Weg folgen, weil ich finde, das, was diese Gruppen machen, wird nicht den Sozialismus herbeiführen.
Nicht viel, spoilern.
Viel davon ist halt so ein bisschen, ja, eine typische Selbstbeschäftigung der Linken. Also auch wenn diese Gruppen sich so als radikal unterschiedlich von irgendwelchen, sagen wir mal, autonomen Antifa-Gruppen verstehen oder von der linken Subkultur, ist ja viel davon, was die machen, letztendlich dasselbe, weil es anscheinend nicht anders geht oder keine Ahnung warum. Also, aber ich finde halt, keine Ahnung, auf irgendwelchen Demos Pyros zu zünden und sich dann mit der Polizei zu prügeln, das bringt uns dem Sozialismus nicht näher. Oder nette Veranstaltungen zu machen mit irgendwelchen Vorträgen und dann Foku danach, ja, kann man sich jetzt so ein bisschen streiten. Irgendwas zu flyern, zu plakatieren, irgendwas zu sprayen in der Stadt, irgendwelche Hammer und Sichel in die Wand. Also das ist halt alles so ein bisschen Beschäftigungstherapie, ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen eine Selbstbeschäftigung auch. Insofern sehe ich jetzt nicht, ich finde es schade, dass die Leute ihre Zeit für sowas verschwenden, aber ich sehe keine Gefahr. Und auf der anderen Seite sehe ich schon, dass diese Gruppen ja auch nicht vollkommen quasi nutzlos klingt jetzt so komisch, aber nicht nur eine schlechte Wirkung haben, sondern die haben ja durchaus eine gute Wirkung. Also die organisieren manchmal gute Kundgebungen oder sind bei der Organisation beteiligt. Die bringen immer wieder bestimmte Themen in die Öffentlichkeit, die halt von, jetzt benutze ich das Wort, von diesen bürgerlich-reformistischen Organisationen wie den Gewerkschaften so nicht in die Öffentlichkeit gebracht werden. Die organisieren langfristige Projekte, langfristige Bündnisse, langfristige Infrastruktur. Daran kann man sich übrigens ein gutes Beispiel nehmen, finde ich. Die denken strategisch. Insofern, ich würde nicht sagen, dass die jetzt schlimm sind per se, sondern es hat auch was Gutes, dass es die gibt. Ich wäre nicht mein Weg. Ich finde auch nicht, dass, also ich finde es schade, dass so viele Leute da sind. Aber im Moment zumindest mal sehe ich nicht, dass davon so eine große Gefahr ausgeht. Insofern, ja, was tun? Das, was man halt immer tut, ist eine bessere Politik machen. Oder was würdest du sagen?
Ich bin da strenger. Also ich sehe auch keine Gefahr. Also es wäre ja auch schrecklich, wenn, keine Ahnung, demnächst die MLPD irgendwie ihre Demokratische Volksrepublik Deutschland ausruft oder so.
Also um die MLPD zu verteidigen. Ich fand das Wahlplakat Make Socialism Great Again, was die jetzt überall aufgehängt haben, gut.
Echt? Und hast dich nicht gefragt, was dieses Again, worauf das abzielt?
Das wäre mir egal.
Das wäre so meine erste Frage.
Ich habe so durch Internetkonsum habe ich so ein Eichhörnchen-Gehirn. Ich lese Make Socialism Great Again, ich finde es gut. Und ich fand es richtig gut, dass die Hamas als eine faschistische Organisation bezeichnet haben und sich nicht mit der solidarisiert haben, wie diese ganzen anderen Kack-Gruppen, die es durchaus gab aus unserer Liste.
Okay, aber die haben ihre Partnerorganisation, das ist halt so eine linksterroristische Gruppe in Palästina und die arbeiten mit der Hamas zusammen. Also wäre ich so ein bisschen vorsichtig, das ja, jetzt so geil okay, zu finden. Das ist
typisch diese bürgerliche Kritik, die an nichts was Gutes. Ja, okay, ja, sorry für die Unterbrechung. Genau. Auf jeden Fall. Du warst bei dem Gedanken, dass wenn die MLPD die Macht ergreift, dass es dann gefährlich sein könnte.
Genau. Nein, dass ich diese Gefahr nicht besehe. Ja. Das war, habe ich eher gesagt. Ja, ich bin da, glaube ich, strenger. Ich habe eigentlich auch einfach an Organisationen, mit denen ich zusammenarbeite, habe ich ethische Ansprüche. Und die ethischen Ansprüche werden von diesen Gruppen nicht eingelöst, auch wenn sie selber nicht gefährlich sind. Man könnte jetzt noch fragen, gibt es nicht auch diese Gefahr, zum Beispiel wie beim Jugendwiderstand, dass die halt einfach auf der Straße gewalttätig sind. Aber ich finde tatsächlich, ich möchte nicht nur quasi mit Leuten zusammenarbeiten, weil ich sich auch als antifaschistisch labeln und das auch Sinn, ich möchte ihnen das gar nicht absprechen, sondern ich möchte mit denen zusammenarbeiten, weil die antifaschistisch und antiautoritär sind. Und ich finde, man macht da auch eine Flanke auf für Kritik von irgendwie so, was weiß ich, der Zivilgesellschaft, die dann sagt, hä, warum rennen denn bei euch im Demonstrationsblock oder im Urga-Komitee sind die und die Gruppen mit, die halt selber auf ihrer Seite schreiben, sie möchten die Diktatur des Proletariats einführen. Und das ist jetzt, man kann das natürlich zurückspielen und sagen, hey, ihr vertretet halt eine Gesellschaft, die für viele Hungertote sorgen etc. Das kann man von mir aus machen, das ist aber so ein bisschen eine Kritikverschiebung, weil das eine ist die eine Kritik, das andere ist die andere Kritik. Und deswegen finde ich es halt tatsächlich auch okay, tatsächlich bin ich für mehr Spaltung. Ich mache mich jetzt mal ganz unbeliebt in Zeiten von Rechtsruck etc., wo immer die Einheit beschworen wird, glaube ich, dass der Ausschluss von bestimmten autoritären Gruppen eigentlich sogar was Gutes wäre, was vielleicht einen sogar mehr Glaubwürdigkeit und mehr Attraktivität im besten Fall verleihen würde. Und ich glaube auch, dass man gar nicht so großartig auf diese kleinen Gruppen angewiesen ist. Also ich finde es spannender mit solchen großen Gruppen wie Fridays for Future, und die kann man dann von mir aus auch als bürgerlich labeln oder so, denn wenn man mit denen zusammenarbeitet, als mit irgendwie revolutionär maoistischen Widerstand, kleinen Kleckersdorf, die haben mir auch ehrlich gesagt nichts zu bieten. Also nicht inhaltlich, sie sind meistens auch nicht so viele Leute, ressourcenmäßig, vielleicht haben sie eine Anlage oder so, aber die kann ich mir auch irgendwo anders herholen. Von daher weiß ich nicht. Also ich bin da eher für mehr Spaltung und das auch aus ethischen Gründen. Also ich glaube, dass man halt mit Gruppen, die autoritär sind und autoritär in zweierlei Weise, nämlich einmal ihre eigene Verfasstheit und das Ziel, was sie anstreben. Das hätten wir vielleicht am Anfang auch noch sagen müssen, was wir überhaupt mit autoritär meinen und worauf sich das bezieht. Mit denen will ich gar nicht zusammenarbeiten. Also ich will mich nicht an ihnen abarbeiten. Dafür ist mir meine Zeit auch zu schade quasi. Aber ich will auch nicht mit ihnen zusammenarbeiten. Ich finde immer, man kann doch so einen gewissen, also gewisse Kontakte bestehen lassen, weil es gibt ja auch viele Leute, die irgendwann verlassen und die dann vielleicht zu so einer antiautoritären Linken überwechseln. Also wir kennen genügend Leute, die das in ihrer eigenen Biografie haben, dass sie in solchen Gruppen aktiv waren und sich dann für was Besseres, blöd gesagt, entschieden haben. Von daher Kanäle offen halten, aber wenn ich irgendwie in Entscheidungen eingebunden bin, in meine Demo-Bündnisse müssen die nicht kommen.
Ich meine, du hast insofern natürlich guten Punkt gemacht, dass es ja unterschiedliche quasi Stufen oder Arten des Verhältnisses geben kann. Das eine wäre, das, was du sagst, nicht zusammenarbeiten, ist ja nochmal was anderes, als jetzt irgendwie die aktiv bekämpfen und seine politische Arbeit darauf auszurichten, die zu bekämpfen. Insofern kann ich dir da, glaube ich, auch zustimmen. Ich habe jetzt auch wenig Gründe, warum man mit diesen Gruppen zusammenarbeiten muss. Ich würde die aber auch nicht irgendwie aktiv bekämpfen. Und natürlich muss man sagen, dass ich jetzt aus eher so einer politischen Position argumentiert habe. Man könnte natürlich auch aus einer, sage ich jetzt mal, eher persönlichen Perspektive argumentieren und sich fragen, ist es gut für die Leute, dass die bei diesen Gruppen mitmachen? Also teilweise habe ich dann schon so Berichte darüber gehört von Leuten, die in den Gruppen dabei waren, dass es solche Praktiken gibt, wie man stellt irgendwie unerfahrene Leute vorne in den Block und die werden dann da von der Polizei verprügelt und die Organisatoren von dieser Praxis hoffen dann, dass die Leute dadurch radikalisiert werden und länger in der Bewegung bleiben. Das ist halt schon natürlich ein sehr zynisches und instrumentelles Verhalten, was auch die Leute gefährdet. Es gibt aus den alten K-Gruppen ganz viele Berichte über, ich sag jetzt mal, sektenähnliche zumindest mal Zustände, also dass man so ein bisschen seinen Freundeskreis verliert und den nur noch in der Gruppe hat, dass es dann schwierig wird, aus der Gruppe auszusteigen, dass Leute krass überarbeitet sind und zum Burnout kommen. Die Probleme gibt es natürlich wahrscheinlich auch in anderen Gruppen teilweise, aber das Thema haben wir uns jetzt gar nicht so stark angeschaut, aber man könnte da natürlich auch mehr einsteigen, aber da habe ich auch einfach gar keinen Einblick in diese Gruppen, wie das da bei denen läuft.
Wobei ich mit einer gewissen kritischen Distanz sagen muss, dass ich sowas wie, also es kommt ja immer auf Kontext an, auch bei Sekundärtugenden, würde ich sagen, und die haben ja diese klassischen Sekundärtugenden, Disziplin, Pünktlichkeit etc. Ich würde mir das manchmal bei antiautoritären Gruppen mehr wünschen, und zwar aus Freiwilligkeit heraus, nicht weil die Hierarchie ist irgendwie das sagt oder weil das so ein Gehorsam ist, dem man sich einfach unterwirft, aber ich finde tatsächlich dieser Glaube und dieser Einsatz für die Sache, ohne quasi halt irgendwie dass man irgendwie im Polit-Burnout endet oder sowas, das finde ich schon auch was ich jetzt in einem anderen Kontext gar nicht so schlecht finde. Oh Gott, jetzt mache ich mir auch unbeliebt.
Ja, ich weiß nicht, bei wem du dich unbeliebt gemacht hast jetzt. Ja, genau, ich glaube, man kann die Sache auch so rumsehen. Wie gesagt, dazu fehlt mir einfach so der Einblick in die internen Zustände und Vorgänge. Diese Berichte von diesen alten K-Gruppen, die ich gelesen habe, das ist ja so ganz interessant, dass diese ganze politische Arbeit, die da geleistet wird, eigentlich so eine Simulation von politischer Arbeit ist. Also da gibt es ganz viele Plenas, wo man Protokolle schreiben muss, irgendwelche Berichte anfertigen muss, die dann irgendwo hinschicken muss an die Zentrale, dann was von der Zentrale kommt, lesen muss an Anweisungen, dann macht man sinnlose Aktionen, wie irgendwelchen Leuten eine Zeitung in die Hand zu drücken um 5 Uhr morgens vor dem Betrieb, und dass die Leute da halt echt den ganzen Tag von morgens bis spät in die Nacht mit sinnlosen Tätigkeiten verbracht haben. Und dann natürlich auch irgendwann mal ausgebrannt waren und dass es aber auch gar keine Unterstützung gibt in der Organisation, weil die dann halt eher so, ja, wieso strengst du dich nicht genug an? Du bist doch ein Soldat der Revolution, dann benimm dich halt auch entsprechend. Also das sind ja schon, heute würde man sagen, toxische Zustände, die da herrschen, die in diesen Berichten auftauchen. Und das ist ja, geht drüber hinaus, über sowas wie, ich mache hier eine ernsthafte politische Arbeit und deswegen verhalte ich mich auch ernsthaft zu dieser Arbeit und nicht so Larifari-mäßig.
Ja. Okay, was ist unser Schlusswort? Haben wir schon ein nächstes Thema? Nee, ne?
Nee, ich glaube nicht.
Dann hoffen wir, ihr habt euch das bis zum Ende durchgehört. Ihr habt was für euch dabei mitgenommen. Wir sind auch offen für konstruktive Kritik. Es wird Shownotes zu dieser Sendung geben oder zu diesem Podcast. Und ja, ansonsten seid gespannt, was es als nächstes Thema gibt. Wir wissen es selber noch nicht. Wir sind aber auch offen für Vorschläge. Das heißt, ihr könnt auch gerne uns Vorschläge zukommen lassen. Dann sage ich mal Tschüss von meiner Seite.
Tschüssle.
Vielleicht sollte man da tatsächlich auch ein bisschen mehr Kritik wieder reingießen. Man muss halt quasi mehr Praxis reinbringen.